öfter mal was Neues. Webentwicklung mal ohne PHP und JavaScript, Luna. Alles Weitere dazu würde euch selbst erzählen. Ihr dürft während des Vortrags Fragen stellen. Wer eine Frage hat, den bitte ich um Handzeichen. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu euch, damit wir das auch in der Aufzeichnung haben. Eine Bitte, wenn ihr während des Vortrags das Bedürfnis verspürt, den Saal verlassen zu wollen, bitte tut es leise. Das Türenknallen kommt in den Aufnahmen nicht so wirklich gut rüber. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß mit Florian Scherf.
Ja, danke schön. Mein Name ist Florian Scherf, ich bin Full-Stack-Web-Developer und zeige euch heute eins meiner eigenen Projekte. Ich bin Full-Stack-Developer seit 2013, also ich mache das schon ziemlich lange. Ich habe sehr, sehr viel Python, sehr, sehr viel Django in der Zeit entwickelt und Luna kommt so ein bisschen auch aus dem Wunsch, ein Werkzeug zu haben, das so ein bisschen besser zu meinen persönlichen Aufgaben oder zu den Aufgaben von meinem damaligen Arbeitgeber passt. Dazu zeige ich euch heute einmal Luna und der LPython. LPython ist so ein kleines Companion-Projekt, das ich währenddessen noch gebraucht habe. Das wird später in den Examples nochmal interessant. Luna ist ein reines Open-Source-Projekt und ein Full-Stack-Web-Framework. Full-Stack, das wird später nochmal ein bisschen klarer, damit gemeint ist, dass man mit Luna das Frontend und das Backend, also wirklich den kompletten Lifecycle einer Anwendung beschreiben kann. Es ist geschrieben in Vanilla Python und Vanilla JavaScript, das heißt, es hat keinen komplizierten Bildprozess, es ist super einfach, auch in das Projekt selber einzusteigen. Es richtet sich ganz explizit an Einsteiger und Fortgeschrittene. Es ist so aufgebaut, dass es für alles, ich sag mal, sane Defaults gibt. Man kann sofort anfangen mit sehr, sehr wenig Zeilen Code. Alles ist konfigurierbar, aber man muss sich nicht viel mit Web auskennen, um schnell ad hoc ein Webinterface zu bauen. Ich habe nicht so sehr viele Folien. Ich werde auch nicht alle Features heute zeigen können. Also es ist wirklich ein feature-rich Web-Framework, das es jetzt auch schon lange gibt, das auch schon wirklich so ein bisschen rock-solid ist. Es gibt ein schönes Tutorial mittlerweile, das ich euch ans Herz legen will, wenn euch das interessiert. Und wenn ihr Features vermisst, wenn ihr das Gefühl habt, geht das eigentlich auch? Luna ist built on top of IOHTTP und kann interop mit Django. Das heißt, geht davon aus, dass man mit Luna praktisch alles machen kann, was mit einem, ich sag mal, traditionellen Web-Framework wie Flask oder Django geht. Luna kann aber ein paar Spezialsachen und auf die möchte ich heute vor allem eingehen. Wie gesagt, ich habe nicht so viele Folien eingeplant, ich will auch nicht so viel schwafeln heute. Luna ist ein bisschen Alien. Das Konzept ist sehr radikal anders und deswegen habe ich viel Zeit eingeplant für Fragerunde und vor allem für Examples. Das heißt, es gibt so einen Cut, wo ich dann anfange, einfach ein paar Beispiele zu zeigen. Die Slides, Präsentationen, die ganzen Examples, das Example-Projekt lade ich hier nach auf GitHub hoch. Das hier ist die URL, da wird das dann alles landen. Da gibt es auch ältere Vorträge. Noch irgendwas? Nee, dann geht es jetzt einfach los. Luna ist im weitesten Sinne eine neue Lösung für alte Probleme. Und es ist immer am einfachsten, Leuten eine neue Lösung zu verkaufen, wenn man ihnen das Problem erklärt. Das hier ist im weitesten Sinne ein Schaubild, wie Web eigentlich so funktioniert. Es gibt immer Backend und Frontend. Da gibt es auch eine relativ klare Trennung. Backend sind die Sachen, die auf dem Server laufen, also keine Ahnung, bei AWS oder bei mir zu Hause. Frontend ist alles, was im Browser geht. Auf dem Webserver kann ich eigentlich machen, was ich will, also auf dem Backend. Da habe ich Zugriff auf viel RAM, viele CPUs, eine Datenbank, da kann Peripherie angeschlossen sein. Ich kann aber zum Beispiel so Sachen wie Sachen hübsch machen oder Animationen oder sowas. Das geht halt nicht, das kann halt nur das Frontend. Das heißt, wir haben so ein wir haben so ein Konglomerat aus verschiedenen Technologien und Zusammenspiel, das mitunter relativ komplex werden kann. Und das ist aufwendig. Also ich mache das schon ziemlich lange. Das heißt, also ich wäre wohl in der Lage, sowohl Frontend und Backend für jede Applikation zu bauen, die ich habe. Aber der Aufwand ist einfach groß. Und die wenigsten Entwickler machen das auch. Wenn man heute zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs ist, Leute identifizieren sich als Backend-Entwickler oder Frontend-Entwickler. Es gibt ein paar Leute, die Full-Stack-Entwickler sind, also zum Beispiel ich. Das heißt aber im weitesten Sinne meistens, dass man beides nicht so richtig kann, weil Backend ist kompliziert, Frontend ist kompliziert. Das Blödeste daran ist, das sind, obwohl das eigentlich so verdrahtet sein sollte, sind das zwei Ökosysteme, die sich in den letzten 15 Jahren gefühlt also diametral auseinanderentwickelt haben. Im Frontend gelten ganz andere Regeln, ganz anderes Tooling, ganz anderes Mindset als im Backend. Und das Frontend ist, ich sag mal, relativ fest festgelegt auf JavaScript. JavaScript ist halt das, was man im Browser hat. Jetzt kommt demnächst WebAssembly, aber ist alles noch nicht so benutzbar, wie man das gerne hätte. Also Frontend ist alles JavaScript und im Backend ist halt wilder Westen. Wenn man Text generieren kann, dann kann man de facto ein HTTP-Backend bauen. Das führt dazu, dass in großen Firmen, aber auch in kleineren Projekten, es ein Frontend-Team gibt und es gibt ein Backend-Team. Und man hat sozusagen diese Trennlinie, hat man tatsächlich auch personell. Und man ist halt darauf angewiesen, dass diese beiden Teams ordentlich miteinander kommunizieren. Das funktioniert prinzipiell. Es wird halt kompliziert, wenn man zum Beispiel Probleme oder Features oder Bugs hat, die sowohl Frontend als auch Backend betreffen. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Man hat dann Teammitglieder, die ein Feature implementieren sollen und die kennen sich halt mit dem Frontend-Kram richtig toll aus, aber mit dem Backend nicht so richtig. Und dann, naja, wenn Frontendler Backend-Code schreibt, wird der nicht so super. Und wenn ein Backendler Frontend-Code schreibt, wird er auch nicht so super. Schwierig wird es halt auch, wenn den Entwicklern nicht so ganz klar ist, was das bedeutet, wenn man, ich sag mal, kritischen Code ins Frontend tut. Ich habe das farblich eingekreist. Backend ist grün, da ist es halt safe. Da kann ich machen, was ich möchte, weil da kann keiner gucken. Frontend ist rot, weil Frontend ist immer Plain Text. HTTP ist immer Plain Text. Gut, wenn es secure ist, dann halt nicht. Aber der Browser muss sozusagen die Sourcen komplett sehen können. Und wenn ein Frontendler zum Beispiel irgendeinen kritischen Business-Check in sein Frontend einbaut, ist es halt trivial, den lokal auszuschalten. Mal ein Beispiel. Achso, ihr dürft mir übrigens, also wir haben wirklich viel Zeit, also ihr könnt mich jederzeit unterbrechen, wenn es Fragen gibt. Mal ein Beispiel. Wir gehen mal davon aus, wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir gerne Python benutzen wollen. Und wenn man heutzutage Python benutzt, dann benutzt man meistens Django, das ist so am verbreitetsten. Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Webshop bauen wollen, dann haben wir so eine Produktliste mit, ich habe einen View, der kratzt alle Produkte, die ich so habe, aus meiner Datenbank. Und dann macht er so eine schöne Liste und dann habe ich auch irgendwie so Icons und dann kann ich irgendwie so Sachen anklicken. Und jeder Klick auf ein Produkt macht eine neue Seite auf und dann geht dieser Tanz wieder los. Dann wird nur dieses eine Produkt rausgeholt und angezeigt. Ich habe irgendwie noch so ein Formular mit Produkte anzeigen, hinzufügen und editieren und so. Genau, ich kann sie auch editieren. Und der Code dafür ist auch relativ simpel. Also Django zum Beispiel ist mittlerweile so streamlined, dass es auch alles nicht so schwierig ist. Man hat so ein Stück Python-Code, der den Kram aus der Datenbank holt. Dann hat man so ein HTML-Template, das halt diese Tabelle rendert, die wir da gerade gesehen haben. Und dann gibt es irgendwie noch so ein Stück, noch so ein Stück Code, das das Formular dann wiederum entgegennimmt. Und sagt, ja, alles klar, ich habe jetzt irgendwie rausgefunden, dass du das saven darfst und das sind die neuen Daten und dann ist das in der Datenbank und dann kriege ich irgendwie einen grünen Haken oder ein rotes Kreuz oder so. Alles eigentlich relativ einfach. Und bis hierhin brauchen wir tatsächlich auch noch überhaupt kein Frontend. Und das, also das Blöde ist auch, man kommt sozusagen ohne Frontend erstaunlich weit. Das heißt, man ist so ein halbes Jahr in dem Projekt und sagt, ach, Frontend, blablabla, brauchen wir alles gar nicht so dringend. Ist reines Django, ich habe auch gar keine Lust auf diesen JavaScript-Kram, alles schönes Python, bis hier noch alles super übersichtlich, überhaupt kein Problem. Kompliziert wird es halt, wenn so ein Produktmanager auf einen zukommt und sagt, wir hätten gerne so ein Pop-up oder irgendwas anderes. Oder es stellt sich raus, die Daten müssen irgendwie live abgedatet werden oder wir brauchen Graphen, irgend so Krams. Und dann wird es halt kompliziert, weil dann kommen wir zurück zu dieser Grafik und dann mal so als Resümee. Okay, also ich habe mich sozusagen bis jetzt sozusagen nur im grünen Bereich ausgetobt. Da kann ich tolle Business-Logic machen, ich kann sensible Daten durch die Gegend schieben. Wenn ich zum Beispiel in einer Python-Variable ein Passwort habe, ist nicht toll. Dauert aber ein bisschen, bis das sozusagen auffällt. Also das ist nicht plain, kann ich im Frontend irgendwie nicht machen. Ich kann aber im Backend halt so Sachen wie Styling kann ich zwar beeinflussen, aber ich kann zum Beispiel, wie dieses Pop-Up eben, ich kann nicht nachträglich sagen, von dem, was ich dir eben gegeben habe, da ist jetzt ein Pop-Up aufgegangen. Das geht einfach nicht. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sich das zu bauen, weil, also Lona ist nicht so alt und ihr habt alle schon mal Webseiten mit Pop-Ups benutzt, also es ist jetzt, ne, es ist nicht mal eine Erfindung. Was man dann traditionell macht, das ist jetzt ein reines Pseudo-Beispiel, ich habe das auch nicht ausprobiert, ob das funktioniert. Was man dann machen würde, ist, man liefert halt nicht nur diese HTML-Tabelle aus, sondern man liefert die HTML-Tabelle mit einem kleinen Skript aus, JavaScript. Und in dem JavaScript kann man dann so Sachen machen, dass man sagt, okay, wenn die Tabelle angeklickt wird oder mein Add-Button oder mein was auch immer Button angeklickt wird, dann sollen irgendwie so Dinge passieren und da ist wieder ein neuer Knopf drin und wenn der Knopf gedrückt wird, dann wird das Formular abgeschickt. Das ist, ich sag mal, ein bisschen altbackenes Beispiel. Das würde man heute nicht so machen. Als ich angefangen habe mit Web, war jQuery halt der neue heiße Scheiß. Das ist jetzt nicht mehr so. Heute hat man dann ein geiles React-Framework mit einem Precompiler und riesige Build-Chain und alles schwierig und so. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert das heute eigentlich immer noch so. Und das kann man so machen, offensichtlich. Also die Industrie macht es so. Das Problem ist, alles, was ich vorher gezeigt habe, ist jetzt nicht davon ersetzt, sondern das brauche ich zusätzlich. Ich habe zwei Applikationen. Ich habe meinen Kram, der auf dem Server läuft. Ich habe meinen Kram, der im Frontend läuft. Ich habe halt noch das zusätzliche Problem, dass ich habe hier jetzt halt 3 oder 4 verschiedene Syntaxe, verschiedene Ökosysteme, verschiedenes Doing, wie irgendwie Sachen funktionieren. Und noch ein ganz, ganz interessantes neues Problem. Bis vorhin war alles in meinem Django-Universum. Alles war bei mir zu Hause auf meinem Server. Wenn da was crasht, dann crasht es und das kriege ich auf jeden Fall mit. Kriege ich eine rote Log-Nachricht. Das Perfide an diesen Frontends ist halt, dass das ist nicht gekappelt mit dem Rest meiner Anwendung. Ich launche das eigentlich nur. Ich schmeiße das dahin und sage, ey, Browser, tu mal Sachen. Wenn der Browser auf der anderen Seite crasht oder Blödsinn macht oder einfach sagt, ich führe dein JavaScript nicht aus, das kriege ich nicht mal mit, habe ich halt Pech gehabt. So, und dann kriege ich halt fiese Anrufe mit, das macht's bei mir nicht. Oder ich kriege es gar nicht mit und das ist so pseudo fast richtig, aber die User Experience ist irgendwie falsch. Oder ganz, ganz schlimm, habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, irgendeine Spezifikation oder irgendein Zertifikat sagt sowas wie, wir müssen hier dringend ein Pop-up zeigen, weil sonst ist es nicht legal. Und das Pop-up ist in JavaScript und das JavaScript wird nicht ausgeführt, manchmal. Mist. So, und das hat mich komplett genervt. Deswegen habe ich, deswegen habe ich Lona eigentlich gebaut. Richtig kritisch wurde es bei so Aufgaben wie dem hier zum Beispiel. Ich hatte bei dem Arbeitgeber, bei dem ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, regelmäßig das Problem, dass wir so Anwendungsfälle hatten für Sachen, die auf dem Server laufen, in einer langen Loop, die auch wirklich Stunden unterwegs sein können, wo ich aber nicht den Browser-Tab sozusagen die ganze Zeit offen haben möchte und vielleicht sogar mit mehreren Browsern reingucken möchte. Das heißt, ihr seht hier dieses Pop-Up und mit dieser Progress-Bar, da stellt sich halt als erstes mal die Frage, wo läuft denn eigentlich diese Loop? Also wo läuft denn sozusagen die Entscheidung, wo ist denn der Progress-Bar gerade? Wo in meinem VI bin ich denn jetzt gerade? Und das ist selbst mit, ich sag mal, den fancy Frameworks für irgendwie so React oder so, nicht trivial abzubilden. Achso, und wir waren halt auch ein super kleines Team, also ich war die Webabteilung und ich hatte da auch nicht so Lust drauf. So, zurück zu dem Schaubild. Also, wir haben jetzt irgendwie Resümee gezogen. Wenn es geht, wollen wir irgendwie nicht so viel JavaScript haben. Warum? Problem ist, wie gesagt, ich war die Webabteilung. Den Python-Kram kriege ich gereviewt. Es gibt andere Leute in der Firma, die gucken sich Python-Code an und der ist irgendwie auch schön und da kann man irgendwie einfach reviewen. Den JavaScript-Code guckt sich keiner an und selbst wenn, die Leute würden die Fehler nicht drin finden und ich auch nicht. Jetzt habe ich aber das Problem, Chef will halt fancy Styling, Click-Events, Progress-Bars. So, die sind aber sozusagen nur im roten Bereich. Was mache ich denn jetzt? Ich schiebe einfach alles, was ich habe, alles an Logik, schiebe ich einfach komplett in mein Backend rein. was ich geändert habe, ist, wir hatten vorher dieses Request-Response-Modell, wo sozusagen ich stelle eine Anfrage, mache die Connection zu, kriege eine Antwort zurück und ab da sind die erstmal fertig und da muss man so JavaScript-Dinge machen. Schalte ich um auf, wir haben jetzt eine Live-Verbindung, weil Web kann seit, wenn nicht so kurzem, kann es Websockets, das heißt, man kann die Verbindung auch offen lassen und sagen, ich hätte gerne meine Tabelle gesehen, sag mir mal Bescheid, wenn du ein Update für mich hast. Und ich ziehe das auf so ein Level, dass ich halt nicht beschreibe, ich würde gerne sehen, wenn ein neues Produkt aufpoppt, sondern ich möchte tatsächlich Rendering-Updates für mein HTML sehen. Also ich sage dir als Frontend Bescheid, wenn jemand meinen Knopf gedrückt hat, sag mir mal, was ich als nächstes machen soll. Und die Antwort vom Server kann sowas sein wie, schmeiß mal dein ganzes HTML weg, ich geb dir jetzt Neues. Oder ich möchte in deinem großen Tree an dieser einen Stelle möchte ich einen kleinen Patch einspielen. Die API, die wir uns damals dafür ausgedacht haben oder gewünscht haben, war ungefähr so. Ich habe eine Klasse. Es ist deswegen eine Klasse, weil es dann auch gleich eine State Machine ist. Also ich habe halt mehrere Threads, die gleichzeitig diese eine Klasse bedienen. Und ich möchte halt auch den State aufheben können, dass ich halt mein HTML irgendwie zusammenstöpsle, dann warte, dass jemand was klickt. Und dann möchte ich genau das HTML, das ich schon mal ausgeliefert habe, gerne updaten. Das funktioniert dann so, dass ich mir halt zum Beispiel hier einen Button definiere und sage, wenn dieser Button angeklickt ist, möchte ich das von meiner Python-Klasse, die HandleButtonClick-Methode aufgerufen wird, die wiederum hat halt Zugriff auf den Button, weil ich die in den Klassenscope gelegt habe, in den Objektscope gelegt habe. Und dann kann ich den so patchen, wie ich irgendwie das gerne möchte. Da stellt sich ja die Frage, wie funktioniert denn das eigentlich? Wenn ich HTML in meinem Browser anzeigen möchte, dann sieht das ungefähr so aus. HTML ist also ein bisschen fancieres XML und es sind eigentlich Strings. In diesem simplen Beispiel habe ich halt irgendwie drei Zeilen HTML-Code und mit spitzen Klammern und der Div, den ich da anzeige, der hat halt so Attribute wie, ich brauche manchmal so Klassen, ich brauche manchmal so Styling und da kann irgendwie Text drin sein. In den allerersten Generationen von Lona, also wirklich so in den Prototypen, habe ich tatsächlich noch den HTML-Source über den Websocket gemorst. Das performt nicht so super. Das ist irgendwie richtig doof, weil auf der einen Seite muss es encodiert werden, auf der anderen Seite muss es dekodiert werden, an der richtigen Stelle eingebaut werden. Dann ist es auch so, dann hat man tatsächlich so Probleme wie in Git, dass man dann wirklich Diffes rausfinden muss und das ist irgendwie alles total blöde. Das Tolle ist, der Browser auf der anderen Seite, der hat halt wirklich einen großen Satz von sehr nützlichen APIs. Es gibt die DOM-API. DOM steht für Document Object Model. Und man kann sozusagen sich die einzelnen Nodes zusammenstöpseln und diesen Parsing-Step einfach überspringen. Man kann halt sagen, okay, ich brauche so ein Div. Das ist dann das Tag-Name, da möchte ich, dass da Hello World drin steht, da soll eine Klasse dran geschrieben werden und ich möchte, dass die Farbe rot ist. Und wenn man sich diese API so anguckt, das ist ja eigentlich schon perfekt. Das ist ja genau das, was ich haben will, aber ich will es halt nicht hier. Ich will das sozusagen bei mir zu Hause auf meinem Server haben, weil das hier ist JavaScript-Kram. Und deswegen habe ich mir eine Python-API ausgedacht, die diese ganzen DOM-Calls, die der Browser kann, halt in Python-Calls einpackt und in ein Protokoll verwandelt, mit dem man sozusagen serialisiert den HTML-Source über den Wire verschicken kann. Und das Tolle ist, man muss nicht mal alles verschicken, das habe ich vorhin schon erwähnt, man kann halt auch kleine Patches nachreichen. Man kann halt sagen, hier, das ist der große Stapel, ich möchte nur diese eine Stelle verändern. Was auch ganz toll daran ist, der DOM wird im weitesten Sinne auf die Clients gestreamt. Das heißt, die tatsächliche Repräsentation, was der echte State ist, der verlässt eigentlich nie den Server. Das bedeutet, man kann halt super einfach so Sachen haben wie, ich habe ein Formular und ich möchte den Browser-Tab zumachen können und wiederkommen können. Ich möchte, dass der Formularinhalt noch da ist. Da der nie wirklich im Browser gespeichert ist, ist es halt kein Problem. Und ich kann ihn auch über mehrere Clients, also mehrere Browser, synchronisiert gleichzeitig anzeigen. Ach genau, und nur HTML reicht halt nicht. Also ich habe dir das Beispiel gezeigt mit dieser schönen Pico CSS-Oberfläche mit so Pop-ups und all so Krams. Es war von Anfang an klar, Lona braucht so eine Art Bildsystem, dass man halt sagen kann, okay, ich möchte gerne zum Beispiel die Bootstrap-Bindings benutzen oder die Pico CSS-Bindings, weil ich möchte nicht in jedem Projekt wieder rausfinden, wie man eigentlich Modale programmiert, sondern es muss ein richtiges Ökosystem werden. Deswegen, es gibt ein Paket zum Beispiel, Lona Pico CSS, das wird gleich in den Examples ganz viel benutzt, wo man High-Level-Nodes drin hat, sowas wie ein Modal. Ein Modal ist dann im Detail, sind das halt mehrere Diffs, die so Spezialfunktionen können, wie zum Beispiel setz mal bitte deinen Titel, setz mal deinen Body und dann möchte ich open, also dass es halt so plopp macht. Zeige ich aber auch noch alles. Und damit sind wir schon im Frage-Antwort-Block und im Example-Block. Und ich muss jetzt meinen Monitor umschalten. In der Zeit könnt ihr gerne schon Fragen stellen.
Wie unterscheidet sich das von dem Flat-Dev?
Flat-Dev?
Flat, also das Flutter-UI pythonisiert?
Keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Wenn es Flutter ist, würde ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich kompiliert ist. Also Lona ist nicht kompiliert.
Genau.
Also wirklich der Code, den du schreibst, ist auch der Code, der läuft. Das wäre schon mal wahrscheinlich der erste Unterschied. Ja, also weiß ich nicht genug drüber.
Okay.
Könnt ihr das so sehen? Ist es groß genug? Hervorragend. Okay, dann einmal zum ersten Beispiel, wenn es nicht noch eine Frage gibt.
Kann ich mit Lona eine einfache App erstellen, die auf dem Android-Handy im Browser läuft?
Soll die Lona-App selber auch auf dem Android laufen oder willst du nur sozusagen das im Browser auf dem Android angucken?
Wäre vielleicht sogar gut, wenn die App auch auf dem Handy laufen würde.
Also ich habe nicht viel Ahnung von Android, aber wenn du Python auf sozusagen in deine App reinkriegst, wahrscheinlich braucht man da irgendwie so ein Wrapper-Zeugs irgendwie für, wenn du da Python reinkriegst und einen Socket aufmachen kannst, dann ja. Dann geht das. Okay, sehr schön. Erstes Beispiel. Ich habe hier so einen Counter und wenn ich auf Increase drücke, dann wird der irgendwie increased und wenn ich auf Decrease drücke, dann wird der decreased. So. Dafür brauche ich tatsächlich nicht viel Code. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass es für große und kleine Projekte gedacht ist. Lona unterstützt zwei Projektstile, einmal Projekte und Apps. App ist im weitesten Sinne sowas wie so ein Flask-Skript, also wirklich ein Skript, das die komplette Applikation beschreibt. Das sind alle Beispiele, heute werden auch Skripte sein. Wer sich gerne mal ein Projekt angucken will, die sehen eher aus wie so ein Django-Projekt. Das ist in der Doku verlinkt und es gibt ein Beispiel auch in dem Slides-Ordner. Genau, also, es gibt die Lona-App, das ist einfach eine Klasse aus dem Lona-Prefix. Und die initialisiert man immer mit dem File, in dem die App drin ist. Das ist einfach nur dafür da. Wir sehen später noch Beispiele, wo ein bisschen JavaScript nachgeladen wird und die App muss halt wissen, wo das Skript liegt. Einfach damit es rausfindet, wo irgendwie zusätzliche Files rumliegen können. Es gibt die Lona-View-Klasse. Also alle Views in Lona müssen von dieser Klasse erben, damit das funktioniert. Und es gibt ein Routing-System, das sehr ähnlich ist wie entweder das von Django oder IOHTTP. Das hier zum Beispiel zeigt einfach auf den Slash. Der Main-Entry-Point von jedem View ist Handle-Request. Also das ist die Funktion, die aufgerufen wird, wenn diese URL aufgerufen wird. Und für jeden Request wird ein neues Objekt dieser Klasse erstellt. Das bedeutet, man kann halt in Self, also in dem Objektscope, kann man Sachen ablegen und State halten. Dieser View setzt sich einfach so ein paar HTML-Elemente auf. Also das funktioniert halt genauso, wie man das aus HTML gewohnt ist. Es ist einfach gemappt auf Python-API. Und wie in dem Beispiel, das ich vorhin schon gezeigt habe, ich habe halt zwei Click-Events und ich sage, wenn auf Decrease geklickt wird, dann möchte ich, dass mein Decrease-Code hier oben aufgerufen wird. Wenn ich auf Increase drücke, dann bitte der hier. Eine Besonderheit in diesem Beispiel ist noch, dass hier so ein Log aufgerufen wird. Lona ist, also jede Operation in einem Lona-View ist thread-safe. Alles ist immer gelockt. Man kann aber Lona Bescheid sagen, dass man sozusagen einen High-Level-Lock haben möchte, dass man sozusagen nicht unterbrochen werden möchte, wenn man jetzt große Änderungen am Tree macht, damit Lona nicht irgendwie zwischendurch mal entscheidet, irgendwie so einen halbfertigen Stand auszurollen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, also das ist ja jetzt wirklich Basis-HTML, ne? Da ist noch nicht viel Schönes dran, das kann man so nicht verkaufen. Deswegen, Example Nummer 2, Counter 2. Das benutzt das Lona Pico CSS Paket. Also Lona Pico CSS ist auch nicht von mir, das ist so eine hübsche kleine Frontend Library, die auch super konfigurierbar ist. Also man kann ja zum Beispiel auch das jetzt irgendwie der Dark Mode, jetzt ist es im Light Mode. Und man muss eigentlich fast nichts machen, um die einfach zu benutzen. Also es gibt einfach dieses Paket, das man installiert und sagt, ich hätte gerne Pico CSS für meine App installiert im Debug-Modus. Deswegen kriege ich hier diese Zusatzmenüpunkte. Und es ist de facto genau derselbe View. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, dass ich hier sage, ich hätte gerne Lona Pico CSS. Und Lona macht halt genau die richtigen Sachen. So, dann das nächste. Ach genau. So, Components. Also wir haben ja jetzt diesen Counter irgendwie zweimal gesehen. Es kommt sehr, sehr oft vor, dass man halt so Business-Logic, sowas wie, ich hatte schon über diese Modale zum Beispiel geredet, die möchte man eigentlich nur einmal definieren und dann halt auch benutzen. Und weil das halt auch ein Ökosystem ist, will ich die eigentlich auch sharen, damit andere Leute die auch benutzen können. Und das ist relativ simpel. Also ich habe zum Beispiel diesen Counter, den wir eben gesehen haben, als Komponente mal geschrieben. Das heißt, die haben auch alle ihren eigenen State. Und dann setze ich mir eine High-Level-Klasse auf, die einfach von Div erbt. Also das ist einfach ein Div, so wird der gerendert. Aber der hat halt zwei spezielle Funktionen, Increase und Decrease, der wiederum den internen State von diesem Counter halt benutzt, ändert. Und ich kann in meinem View dann einfach sagen, ich hätte gerne einen Counter, der bei 10 startet, bei 20, bei 30. Und ab da ist es dann reusable. Oh, stellt sich raus, es wird gar nicht benutzt. 20, 30? Erstaunlich. Oh. Naja, also man könnte das machen. Demnächst oder so. Okay, so, dann als nächstes zeige ich. Ah ja, genau. JitPy. So. Ich habe ja gesagt, und das ist ja auch der reißerische Titel von diesem Vortrag: Entwicklung ohne JavaScript. In 99% der Fälle will man das halt eigentlich auch, weil. Also ich persönlich mag halt JavaScript nicht so gerne. Es gibt aber Momente, wo man das halt will. Zum Beispiel bei dieser Demo hier. Wenn ich jetzt wahnsinnig wäre, könnte ich natürlich irgendwie 60 Mal pro Sekunde irgendwie sozusagen den Drehfaktor irgendwie von diesem Div irgendwie updaten. Aber das ist halt garantiert, dass das halt nicht performt. Das heißt, es gibt halt so Momente, da will ich halt mal JavaScript. Und es gibt halt auch einfach schon einen riesigen Zoo an JavaScript-Libraries, die man manchmal einfach nur benutzen will. Ich zeige gleich noch was mit Charts, das ist auch nichts, was man selber entwickeln will. Und Lona unterstützt das. Man muss nie JavaScript schreiben, wenn man Lona benutzt. Man kann aber, wenn man möchte. Zum Beispiel in diesem Beispiel. Ja, sehr gerne.
Also dein Einstieg das Thema ist völlig berechtigt. Wirklich Kenntnisse zu drehen und weiter geht auch mit CSS.
In so kleinen Beispielen, ja, guck mal, wie wenig auflöse. Die Beispiele müssen da ja reinpassen. Also ja, klar, prinzipiell hast du natürlich recht. Wer ist denn das Ding? Ach genau, WidgetPy und dazu. Oh nein, achso, ich kann das hier oben einfach nur nicht sehen. Hervorragend. Also WidgetPy und ich hätte gerne noch. So. Also. Dieser View, den wir hier halt im Hintergrund sehen, bei dem kann ich die Animation an- und ausschalten. dieser Schalter wird tatsächlich von Lona gerendert, weil ich möchte gerne von meinem Server aus möchte ich das orchestrieren können. Ich möchte halt dem Client sozusagen so High-Level sagen, pass auf, ich habe hier einen Rotating Div und ich möchte nur entscheiden, wann er sich dreht. Wie dieses Drehen funktioniert, das musst du halt mit dir selbst ausmachen. Und das funktioniert so, ich habe wie eben eine Component geschrieben und sage dieser Component, pass auf, um richtig gerendert zu werden, brauchst du ein Widget. Widget ist einfach eine JavaScript-Klasse, die an einer Component oder einem Element mit dranhängen kann. Und ich gebe dem Frontend noch zu verstehen, pass auf, wenn dieser Node gerendert werden möchte, dann braucht es dieses JavaScript, damit es richtig funktioniert. Zu jedem Node, zu jedem Widget, kann man noch High-Level-Daten mitschreiben. Das ist einfach ein großer Key-Value-Storm, wo so Sachen drinstehen können, wie zum Beispiel, meine Animation ist an oder meine Animation ist aus. Und im JavaScript-Universum funktioniert das dann so, es gibt einfach so eine Klasse, die muss auch von nichts erben. Und da sage ich meinem Frontend, also das ist sozusagen der JavaScript-Teil von Lona, sage ich einfach, pass auf, ich habe hier so eine Widget-Klasse für den Namen Rotating Container. Und wenn jemand versucht, gerendert zu werden und dieses Widget braucht, bitte diese Klasse benutzen. Diese Widgets haben dann so Entry Points wie zum Beispiel Setup, das wird aufgerufen, wenn das erste Mal gerendert wird und jedes Mal, wenn die Daten abgedatet werden. Hier zum Beispiel, dieser Call wird halt aufgerufen, wenn ich diesen Schalter hier umlege und er checkt halt jedes Mal, ist Animation noch running? Also das wird einfach in den Daten abgefragt und wenn die Antwort ja ist, dann wird sozusagen der nächste Animation Frame weitergemacht und wenn nicht, dann halt nicht. So, das funktioniert für kleine Beispiele. Also jetzt sozusagen kommen wir zu deiner Frage. Es gibt halt Sachen, wo das halt nicht mehr so einfach ist. Nämlich zum Beispiel, wenn ich sage, genau. Also wenn ich so einen Chart haben möchte und ich will, dass der irgendwie fancy Animationen hat, ne? Da, obwohl, ich würde nicht sagen, dass es mit JavaScript, mit CSS nicht geht, aber es ist bestimmt nicht so einfach. Und das will man halt manchmal. Und vor allem in diesen Chart-Libraries steckt halt auch so viel Knowledge und so drin. Das heißt, das will man einfach nur benutzen, wenn es geht. Und genau wie für kleine Beispiele, auch für große Libraries ist es halt super, super einfach, einfach eine Component zu bauen, die halt sagt, pass auf, ich bin ein Chart, unter der Haube bin ich ein Canvas-Objekt. Wenn ich gerendert werden möchte, dann muss übrigens die Chart.js-Library mitgeladen werden und ich habe noch so ein Widget, das die Chart.js-Library richtig bedient. Und ich habe so High-Level-Daten zum Beispiel, ich habe ein Label, also das ist hier oben und das hier und ich habe irgendwie Farben und Border und also Kram, was man irgendwie alles gerne haben möchte. Und jetzt wird es richtig cool, weil ich habe ja vorhin schon mal angerissen, das ist alles super dolle synchronisiert und das Abbild ist ja nur auf dem Server und jetzt habe ich ja angefangen, jetzt weiche ich das ja wieder auf, weil jetzt haben wir ja doch wieder JavaScript. Und es ist trotzdem synchronisiert. Das Coole ist, man kann in den Views so ein Flex setzen und sagen, ich bin ein Daemon. Daemon bedeutet, dass der Server erlaubt, dass wenn derselbe User nochmal diese URL aufmacht, sozusagen einfach zu dem State, den der View schon hat, einfach dazukommen darf. Der darf einfach mitgucken. Das bedeutet, ich kann diesen Tab einfach duplizieren. Und ich habe bis in das JavaScript rein synchronisiert dieselben Points in beiden Browser-Tabs. Und das skaliert nicht beliebig, aber es gibt zumindest keine Grenze in der API, wie viele Leute das gleichzeitig angucken können. Genau. Das ist super praktisch, wenn man zum Beispiel so interaktive Wizards baut oder zum Beispiel stellt euch vor, ihr baut eine Steuerung für einen 3D-Drucker, der einfach im Hintergrund Sachen macht, die irgendwie lange dauern, wo man mal wieder dazukommen möchte und gucken möchte, wie es so state-mäßig aussieht. Das ist aber kein Multi-User-Feature, weil, ich habe ja gesagt, ne, ich kann sozusagen zu meinen Sachen wieder dazukommen. Multi-User kommt jetzt. Channels. Seit kurzem, das ist auch das erste Mal, dass ich das laut irgendwem zeige.
Frage hier noch? Ja, bitte. Zu den JavaScript.
Ja.
Das ist, so wie ich das sehe, gebunden an die Objekte, die Views, die gebaut wurden. Wann wird das JavaScript dann hochgeladen, wenn die View wirklich benutzt wird in den Code? Oder muss man das, wird das irgendwie verarbeitet und am Anfang alles zu hochladen?
Am Anfang, also das funktioniert so. Ich habe ja in dem hier Widget. Ich habe hier diese Liste von Static Files, wo der Node sagt, hier, das brauche ich. Wenn diese Klasse importiert wird und irgendwo benutzt wird, wenn du das erste Mal sozusagen LonaView aufmachst, dann kriegst du nicht sofort den View zu sehen, sondern du kriegst so ein generisches Frontend ausgeliefert. Und das geht halt los und sagt, was gibt es denn eigentlich gerade an Nodes, die potenziell in diesem View auftauchen könnten, die irgendwelche JavaScript-Files brauchen? Und dann kriegst du einfach alle, die potenziell wichtig sind für diese Anwendung. Das heißt, es wird nichts sozusagen zur Laufzeit nachgeladen.
Okay.
Jetzt, wo ich das gerade sehe, in dem Array vom Static Files, kann man da auch CSS-Dateien einbinden?
Ja. Also so funktioniert es auch, dass hier das CSS von dem Pico CSS drin ist. Man kann, es gibt Style Sheets, es gibt Scripts und es gibt auch einfach generisch Static File, wenn man einfach nur will, dass ein File mit ausgeliefert wird. Also das geht auch beides.
Ich habe noch mal eine Frage zu den Charts. Also die beiden Charts, die liefen ja synchron.
Ja.
Geht es auch anders? Ich mach ein neues Fenster auf und der eine bleibt und der andere ändert sich.
Das ist genau das, was ich gerade zeigen wollte tatsächlich. Moment. Also das ist nämlich genau das Ding. Also es ist kein Multi-User-Feature, sondern es ist halt wirklich für so Daemons gedacht. Also dass man sozusagen einen Service hat, der im Hintergrund weiterläuft, zu dem ich wieder zurückkommen kann. Channel 1. Genau, also. Lona unterstützt seit, jetzt muss ich mir so auf die Tube drücken. Lona unterstützt seit neuestem Channels. Channels ist einfach so ein Publish-Subscribe-Mechanismus, mit dem man innerhalb der Anwendung, aber auch außerhalb der Anwendung, Nachrichten verschicken kann. Das heißt, ich kann zweimal denselben View laufen lassen und die können miteinander kommunizieren. Und ich habe mal als Beispiel so einen kleinen Multi-User-Chat gebaut. Das ist einfach eine simple URL, die den Channel-Name einfach aus der URL rausholt und sich dann subscribed auf den eigenen Channel-Name und sagt, wenn eine Nachricht reinkommt für diesen Channel, möchte ich, dass meine Händler-Methode aufgerufen wird. Das ist die hier. Und die schreibt in das HTML von diesem View was rein. Das heißt, wenn ich den hier zweimal aufmache und ich schreibe hier irgendwie Hallo rein und Test und ich refreshe hier, das heißt, ich bin noch nicht dazu gekommen, als ich die alten Nachrichten gesehen habe und ich habe also verschiedene Inhalte im gleichen View. Also das ist wahrscheinlich genau das, worauf du hinaus wolltest.
Kann man diese Synchronisation, die du davor gezeigt hast, ist die auf das Netzwerk begrenzt oder kann man das quasi auch in ganz großen Maßstab zum Beispiel machen?
Auf das Netzwerk begrenzt?
Ja, beziehungsweise auf den jeweiligen Client, der halt Tabs offen hat.
Ach so, also Lona hat keine Unterscheidung zwischen irgendwie Tabs zum Beispiel, sondern jeder View läuft für einen User und Lona kann halt entscheiden, einem User, also mehrere Instanzen von einem User gleichzeitig in ein View reinzulassen und dass mehrere Leute sozusagen diesen Stream sehen können. Ansonsten ist es nicht begrenzt.
Okay.
Wenn wir noch auf das Zählerbeispiel zurückkommen, kann ich mir vorstellen zum Beispiel, dass ich sage, ich habe maximal 10 Werte und wenn ich auf 10 stehe, mache ich den Plus-Button grau.
Ja.
Wie entscheidet Luna dann im Untergrund, welche Objekte abgedatet werden müssen im Browser?
Oh, das ist eigentlich ziemlich einfach. Es gibt ja zwei Möglichkeiten sozusagen, rauszufinden, was irgendwie anders ist. Entweder man guckt sich das HTML vorher an und nachher und sagt halt, es gibt hier so ein Div Und den Unterschied rolle ich aus. Lona macht es genau andersrum. Wenn ich den Knopf zum Beispiel grau setzen will, dann wäre der Call irgendwie button.styleSetGray oder sowas. Und wenn dieser Call läuft, dann wird der Patch, der das sozusagen ausführt, generiert und verschickt. Tatsächlich. Also es muss nicht gedifft werden, sondern tatsächlich einfach der Call, der das macht, produziert den Patch, der ausgerollt werden kann. Ich habe Sticker übrigens. Also, wenn ihr. Ich kann noch 5 Minuten über die Sticker erzählen.
Zwei Fragen genauer. Erstens, wie lange gibt es das Projekt schon? Und zweitens, wer setzt das alles ein?
Die komplette Community ist anwesend. Nein, Quatsch. Es setzen erstaunlich viele Leute eigentlich ein. Das ist noch nicht so groß. Richtig geben tut es seit 2 Jahren ungefähr. Ich habe die Erfahrung gemacht, die API und die Doku sind mittlerweile halt so gut, dass viele Leute das einfach benutzen und niemals mit mir interagieren. Und wenn sie dann tatsächlich mal eine Frage haben, dann ist es halt schon so, ja, ich benutze das jetzt seit einem halben Jahr und das ist auch richtig super. Ich habe hier ein krudes Problem oder so. Das heißt, ich hab auch keine Telemetrie, das heißt, ich habe keine richtigen Nutzerdaten. Zumindest der Arbeitgeber, für den ich das sozusagen damals gebaut habe, der setzt auch heute noch ein. Und ich benutze das für alles, wo es geht. Ich? Ach so, oh. Das ist halt so ein Problem tatsächlich. Also ich habe das komplett, also natürlich nicht komplett alleine geschrieben, aber ich bin der Hauptmaintainer und eigentlich der auch irgendwie 99% der Arbeit daran macht. Das ist ein Problem. Also ich versuche auch mit solchen Vorträgen ja eine Community darum zu spinnen.
Funktioniert das? Ja, sehr gut. Wenn du das 2 Jahre schon am Start hast, was ist die Minimum-Python-Version, die du brauchst? Und hast du da schon mal jenseits von SciPython mit, ich sag mal, PyPy oder CPy oder Python oder so probiert? Oder ist CPython tatsächlich eine Minimum-Voraussetzung und das funktioniert eben nicht mit anderen Python-Frameworks?
Also ich supporte alle Versionen von CPython, die im Moment sozusagen gerade in diesem Live-Chart drin sind und ich schmeiße auch immer unten die raus, die End-of-Life sind. Aber eigentlich jede etablierte Python 3 CPython-Implementierung funktioniert. Die werden auch die ganze Zeit im CI getestet. Es gibt Berichte von Leuten, die das auch mit PyPy benutzen. Da gibt es aktuell kein großes Testing für, einfach weil auch noch nicht so sehr danach gefragt wurde. Lona selber ist nicht so nah an irgendwie wichtigen System-Calls, weil es halt IO-HTTP drunter benutzt. Das heißt, wenn IO-HTTP keine Probleme mit deiner Python-Implementierung hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es einfach funktioniert. Aber kein Gewähr. Wenn es da irgendwie Issues gibt, aber gerne Bescheid sagen.
Nächste Frage. Du hast vorhin erläutert, dass du von Django kommst. Ja. Wir machen sehr viel mit Django, haben eine Applikation entwickelt, die quasi ein Synchronisationsframework zwischen ERP-Systemen und Webshops ist. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das Ganze modernisieren.
Willst du einen Sticker mitnehmen?
Ja, ja, klar, definitiv. Und es geht auch um das Thema Mitwirken am Projekt. Ich finde die Ideen klasse, die du jetzt hier umgesetzt hast. Jetzt ist die Frage, wir haben natürlich sehr viel Django-Code. Wie kriegt man das Ganze dann letztendlich in Verbindung zu Lona? Du hast ja vorhin gesagt, auch Django-Integration ist machbar. Wie würde das denn aussehen?
Das ist auch ein Designkriterium damals von Lona gewesen, weil tatsächlich ist dieses Projekt auch, ich sag mal, spät in so ein größeres Projekt dann mit eingebaut worden, wo es einfach schon sehr viel Django-Code gab. Man kann Lona-Code und Django-Code erstmal sozusagen nebeneinander betreiben. Es gibt halt auch einfach so ein paar Django-Views, zum Beispiel so Authentication-Kram, wo es absolut nicht sinnvoll ist, den in Lona nachzuimplementieren. Das heißt, nebeneinander funktioniert sowieso immer. Man muss halt so ein bisschen Transferleistungen erbringen, wenn man tatsächlich Sachen umziehen will. Weil Luna halt schon ein sehr spezielles Doing hat mit, es gibt halt diese Node-API, die eher so JavaScript-mäßig ist, die auch mit Templating so Mittel zusammenspielt. Also es gibt da so ein paar Beispiele, wie man da so ein bisschen hybrid fahren kann. Aber man kann zumindest anfangen, beides parallel erstmal zu laufen und dann langsam umzuziehen. Das haben wir damals auch gemacht.
Noch zusätzliche Frage. Django wirbt ja mit Batteries included. Das heißt, man würde dann beispielsweise für Datenbankzugriff und die ganzen Dinge dann weiter eigentlich die Funktionalität von Django mitverwenden. Absolut,
ja. Genau.
Und nur das Rendering selbst würde man dann mit Luna machen. Also man würde quasi das ganze Templating, also mit Ginger und so weiter, würde man weglassen in Django und würde diesen Part letztendlich mit Luna umsetzen.
Genau, so ist es gedacht und so wird es auch in den Projekten gemacht. Also man schmeißt sozusagen von Django nur den View-Layer weg und das Routing und benutzt einfach alles weiter, weil also sowas wie Authentication, ORM, all die ganzen Sicherheitsfeatures, das willst du halt nicht nachbauen. Ja.
Inwiefern sieht denn das mit der Performance aus, beziehungsweise generiert das viel Traffic dazwischen?
Der Traffic ist tatsächlich ziemlich klein. Das sind so, ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Das sind relativ kurze Nachrichten über den Websocket, die auch wirklich möglichst klein gehalten sind. Es gibt natürlich ein bisschen Delay, weil es einen Roundtrip gibt. Also ich klicke auf den Button, der Server muss sozusagen Bescheid wissen, dann muss der entscheiden, was dann passiert und dann kommt das zurück und wird gerendert und so. Also den Roundtrip kann ich nicht wegdiskutieren. Aber es ist stark darauf optimiert, dass so wenig über den Wire geht wie irgendwie möglich und dass beide möglichst viel State die ganze Zeit halten. Das heißt, die Performance ist so gut, wie sie halt sein kann mit diesem Roundtrip.
Dankeschön. Vielleicht nochmal eine Anschlussfrage. Was für eine Nutzerzahl habt ihr bis jetzt in Luna gehabt und mit welcher Hardware ungefähr, wenn du da
Interessante Anekdote an der Stelle. Ich habe eine Geschichte gehört von jemandem, der für sein Büro eine Getränkestrichliste gebastelt hat. Und der hat halt sozusagen in seiner Auslegung gesagt, ach naja, was sind standardmäßig, wie viele Threads sind das? 4, ach naja, wird erstmal reichen. Wie oft geht denn da wirklich jemand vorbei und zieht sich eine Cola? So, stellt sich raus, zur Mittagszeit, alle. So, und dann hat er irgendwann auch mal so, krass, und es performt ja trotzdem. Und wir haben dann auf die Logs geguckt, stellt sich raus, es ist halt performant genug für die allermeisten Sachen. Du wirst nicht das nächste Netflix oder ein Online-Spiel damit bauen, ne? Aber also für so normalen Input-Output-Kram ist es halt wirklich gut genug.
Also nochmal ergänzend zur Performance-Frage. Wenn man jetzt wirklich viel Traffic hat, viele Nutzer hat, dann wird es wahrscheinlich dementsprechend viel Delay geben, oder?
Ja, klar. Irgendwann wird es, also ist klar, ist dein Server irgendwann voll. Also Luna ist darauf ausgelegt, dass du skalieren kannst. Du kannst deine Applikation mehrfach starten, du kannst mehrere Threads haben, mehrere Prozesse, also genau wie du das auch in einer Django oder AIO-HTTP-Anwendung machen musst. Und Luna muss natürlich auch zu deinem Problem passen. Ja, das ist völlig klar. Also das ist halt vor allem damals aus dem Wunsch entstanden, wir haben eher ein kleines Team und die Performance ist uns eigentlich nicht ganz so wichtig, sondern die Entwickler-Performance ist halt wichtig. Wir wollen schnell Features rauskriegen, wir wollen viel Hoheit haben über die Anwendung, wenig Monitoring machen können, weil der Code halt bei uns läuft. Dafür ist es halt großartig. Es ist halt, wenn du wirklich sowas wie, also Netflix ist halt ein gutes Beispiel, wenn du halt wirklich so eine super schwuppdige Anwendung haben willst und du hast halt immens viel Traffic und du willst halt auch Compute auf den Browsern benutzen, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Tool. Aber die Leute, die Netflix bauen, die greifen auch nicht zu solchen Werkzeugen. Oh, jetzt wird's. Mein alter Teamleiter.
Danke. Um das vielleicht so ein bisschen aufzugreifen, also ich baue immer gerne Anwendungen mit Lona. Ich bin aus der Firma, wo er das damals angefangen hat und benutze das auch privat für Zeug. Und ich finde es halt einfach angenehm, dass du schnell Zeug runtercoden kannst. Und gerade für so, du hast irgendwie einige 10 Anwender, die irgendwas machen wollen, in diesen Sachen skaliert das einfach super fix. Und du kannst halt mit jemandem, der nur Backend-Zeug macht, quasi ein Frontend mitbauen und dafür performt es halt. Und wenn du halt sagst, oh, ich habe einen Webshop mit tausenden Nutzern gleichzeitig in der Mittagszeit, dann ist es vielleicht nicht das Werkzeug. Ein bisschen immer schauen, welchen Hammer du nimmst. Ich denke, das ist das Takeaway davon.
Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Zu der Zeit habe ich halt sozusagen in diesem ganzen Projekt mit drin gesteckt, weil ich halt die Webabteilung war. Und jetzt höre ich immer nur nachträglich davon, dass sie es schon gemacht haben, dass es schon geht.
Keine Fragen mehr? Doch, da haben wir noch eine. Einen haben wir noch.
Sonst gibt es in Lona selber vielleicht die Möglichkeit, Load Balancing irgendwie einzubauen? Beziehungsweise ist das schon vorhanden?
Ja und nein. Also es gibt alle Dinge, die man braucht, um Load Balancing zu machen. Es gibt zum Beispiel diesen Codebook-Eintrag zu... Also zum Beispiel ein Fall war... dass wir die, also für eins von diesen Projekten damals, dass wir die Anzahl der gleichzeitig laufenden Views pro Nase sozusagen limitieren wollten. Und sowas ist halt komplett möglich, weil Lona hat genau wie ein Django oder ein Flask ein Middleware-System, wo man zum Beispiel halt auch als Middleware entscheiden kann, nee, lieber User, deine Anzahl an bereits laufenden Views ist zu hoch, ich schließe die Connection einfach wieder. Also sowas ist möglich. Wie bitte? Ach so, ja klar. Also genau, wie ich schon vorhin gesagt habe, man kann im hier Deployment. Also Lona kann man halt genau wie jede andere Django oder HTTP Anwendung halt mehrfach starten, einfach um es sozusagen horizontal zu skalieren und dann einfach in seinem Patchy einstellen. Man hat halt mehrere Member in so einem Balancing Pool und man möchte das gleichmäßig auf die einzelnen Prozesse verteilen oder verschiedene Server sogar. Also das geht auch. Es gibt auch ein Nginx-Example, das irgendwo anders liegt. Und es gibt ein Docker-Example. Ich glaube, da ist auch irgendwo eine Nginx-Config drin. Aber es geht auch mit Nginx und ist sogar noch einfacher eigentlich. Also das geht auch.
Wenn wir über Load Balancing sprechen und du hast gerade gesagt, man kann es auch auf verschiedenen Servern betreiben, wie wird denn dann der State synchronisiert?
Das ist eine exzellente Frage. Also der State in den, also wirklich der HTML-State, der Node-State, der ist nicht prozessübergreifend, das geht nicht. Aber genau deswegen habe ich halt diese Channels gebaut, wenn man halt wirklich State hat, sowas wie jemand hat einen Edit-Knopf oder er hat ihn halt nicht, weil der ein Datenbankobjekt irgendwo anders schon zum Editieren öffnen ist, kann man das sich halt mit Channels bauen. Man sagt sozusagen allen Membern dieser Applikation Bescheid, dass darf jetzt editiert werden, darf nicht mehr editiert oder User XY ist hier dran. Also kann man sich bauen, es wird an der Stelle halt komplizierter, aber ich meine, wenn man schon bei Balancing angekommen ist, dann werden Sachen halt komplizierter. Ja, na klar. Nee, Moment, bei Contrib, es gibt ein Bootstrap 5-Paket. Und ich bin auch stets bemüht, dieses Ökosystem zu vergrößern. Also zum Beispiel aktuell geht wieder viel Arbeit in, es gibt ein Lona Django-Paket, in dem zum Beispiel eine Middleware drin ist, die das Session-Management und Authentication-Zeugs in Lona reinhebt. Und ich baue aktuell an so ganz vielen Helpern, die zum Beispiel, Django hat diesen schönen Formmechanismus, einfach die Forms generiert und dann das HTML auf Lona-Objekte mappt in beide Richtungen, dass man einfach sagen kann, ich hatte früher schon mein Django-Form, das benutze ich einfach genauso weiter, wie ich es früher auch benutzt habe, aber ich mache meine Klasse, meine hier Lona-Django-Form-Klasse drumrum und Lona findet dann raus, wie die Sachen richtig gerendert werden und dann ist es live und synchronisiert und hübsch.
Wir haben noch gute 5 Minuten. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig. Herzlichen Dank.
Genau, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Holt euch gerne Sticker ab.